Guter Schlaf beginnt lange vor dem Einschlafen. Und wer versteht, wie Hormone und Temperatur zusammenspielen, der kann ganz gezielt die Hebel identifizieren, die ihm helfen, besser zu schlafen. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Heute sprechen wir darüber, wie unser Körper den Schlaf reguliert und wie wir dieses Wissen nutzen können, um besser zu schlafen. Weil diese ganzen schlafhygienischen Tipps, die alle ihren Platz haben, die hat jeder irgendwie schon mal gehört, aber es ist gar nicht so einfach, diejenigen dann zu identifizieren oder rauszupicken, die am Ende wirklich individuellen Unterschied machen. Und wenn wir aber verstehen, wie Adenosin, Melatonin, Cortisol und die Körperkerntemperatur zusammenspielen, dann kann man eben im eigenen Leben gucken, oh, wo hängt es vielleicht, was kann ich noch ändern, damit ich besser schlafe. Und in dieser Folge erfahrt ihr jetzt, wie eben diese Systeme zusammenarbeiten und welche praktischen Tipps sich daraus für eine gesunde Schlafhygiene ableiten lassen. Gerade hatte ich sie schon erwähnt, die vier Player, die wir uns heute angucken, nämlich das Adenosin, das Melatonin, das Cortisol und die Körpertemperatur. Und wir starten mit dem Adenosin. Das ist ein natürlicher Müdigkeitstreiber, ein Müdemacher. Und Adenosin entsteht als Abbauprodukt biologischer Arbeit im weitesten Sinn. Also, wenn ihr jetzt kognitiv gefordert seid, wenn ihr diesem Podcast aufmerksam zuhört, dann fällt das Adenosin genauso an, wie wenn ihr viel Alltagsbewegung habt oder wenn ihr richtig trainiert, dezidiert Sportklamotten anzieht, in Schwitzen kommt, Krafttraining macht, Ausdauertraining macht. Da akkumuliert im Tagesverlauf das Adenosin und das hemmt dann so aktivierende Neurotransmitter und fördert dadurch dieses Schläfrigkeitsgefühl. Das kennt ihr auch alle. Also wenn ihr jetzt so einen vollen aktiven Tag hattet, dann ist ein Grund, warum ihr euch am Abend einfach platt und müde fühlt und denkt, oh, jetzt kann ich gut einschlafen, dass der Adenosinspiegel erhöht ist, weil der so im Tagesverlauf eben angestiegen ist. Und das ist jetzt der erste Verständnishebel. Also wenn ihr so Tage habt, dann an einem verregneten Sonntag, wo ihr irgendwie zu Hause rumsitzt und nichts richtig macht und so vor euch hinlebt, das ist ja manchmal, gehört das auch zum Leben dazu und ist irgendwie angemessen, so die Seele mal baumeln zu lassen. Aber wenn ihr das vielleicht mehrere Tage hintereinander macht oder auch einfach am Wochenende für einen Tag sich das so ergibt und ihr dann am Abend merkt, ah, irgendwie, ich bin noch nicht so richtig ausgeglichen und müde und irgendwie ein bisschen hibbelig oder sowas, dann kann das eben daran liegen, dass ihr zu wenig Adenosin im Tagesverlauf aufgebaut habt. Das heißt, wenn ihr an so einem verregneten Sonntag trotzdem die Regenjacke anzieht und einfach eine große Runde spazieren geht oder sowas, dann wird das eben dazu beitragen, dass ihr dann auch besser schlaft. Ein ergänzender interessanter Punkt zum Adenosin ist, dass das Koffein, ihr hört es schon am Wort, dass das wie Player sind, die gegeneinander ja ein bisschen arbeiten, weil das Koffein, das dockt sich auch an die gleichen Rezeptoren dran, also an die Adenosinrezeptoren und blockiert die. Wenn ihr jetzt ganz brav, toll, vorbildlich, strebermäßig Adenosin im Tagesverlauf aufbaut, aber dann in der zweiten Tageshälfte Koffein konsumiert, dann sind diese Adenosinrezeptoren geblockt. Das heißt, eigentlich ist genug Adenosin da, das euch müde macht oder dieses Müdigkeitsgefühl in euch produziert. Das kann aber nicht wirken, weil die Adenosinrezeptoren, an die das Adenosin dran docken muss, vom Koffein blockiert sind. Das heißt, das Koffein hat so eine Halbwertszeit von 6 Stunden ungefähr. Und jetzt könnt ihr selber ein bisschen ausrechnen und überlegen, wenn ihr morgens um 8 einen Kaffee trinkt, dann sind eben abends um 10 zweimal 6 Stunden vorbei, dann ist noch ein bisschen weniger als ein Viertel des Kaffees, den ihr am Morgen getrunken habt, in eurem System. Wenn ihr aber abends um 5 einen Kaffee trinkt, dann ist das Koffein aus dem Kaffee noch nicht mal zur Hälfte abgebaut. Diese 6 Stunden, das ist so eine Hausnummer und es variiert oder kann variieren zwischen einzelnen Menschen, weil wir da unterschiedliche Enzymaktivitäten haben. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, mit dem Koffeinkonsum zumindest für eine Zeit lang mal zu spielen. Weil viele Leute subjektiv die Erfahrung machen, ja, ich kann auch in der zweiten Tageshälfte oder sogar ganz spät abends noch Kaffee trinken, ich schlafe trotzdem gut ein. Das stimmt, ja, weil ihr aus verschiedenen anderen Gründen auch gut einschlaft, aber wenn man dann im Schlaftracking sieht, oh, der Schlaf ist irgendwie fragmentiert, da sind viele Wachphasen, die sind auch ein bisschen länger. Wenn ihr auf die Toilette geht, dann könnt ihr nicht so gut wieder einschlafen. So, das sind alles Hinweise darauf, dass ihr vielleicht zu viel Koffein im System noch habt. Und wenn ihr dann für ein paar Tage mal, oder könnt ihr auch schrittweise abbauen, ja, dass ihr nicht so Entzugserscheinungen irgendwie habt und Kopfschmerzen kriegt, aber wenn ihr dann mal den Koffeinkonsum in die erste Tageshälfte reinverlagert, vielleicht sogar ins erste Tagesviertel und insgesamt auch weniger Kaffee trinkt oder auch andere koffeinhaltige Getränke und dann mal guckt, wie sind eure Tracking-Daten und wie schlaft ihr subjektiv und merkt, das ist ja deutlich besser, dann habt ihr die Möglichkeit, aus einer souveränen Entscheidung heraus einfach zu überlegen, okay, wann trinke ich wie viel Kaffee? Weil das Einschlafen per se ist nicht das Problem, aber eben die Schlafqualität und die subjektive Erholung, die ihr daraus zieht. Und da ist eben häufig der Trugschluss, ich schlafe doch gut ein, ich kann auch spät Kaffee trinken. Aber wenn man da genauer hinguckt, ist das eigentlich ein ganz guter Hebel, um die Schlafqualität zu verbessern. Das wäre also eine Ergänzung zum Adenosin. Den zweiten Player, den wir uns angucken, das ist das Melatonin. Das hat auch jeder schon mal gehört, so das Schlafhormon. Das macht noch viele andere Sachen, aber in Bezug auf den Schlaf oder die Funktion, die es dort ausfüllt, ist es bekannt. Und das Melatonin wird in der Zirbeldrüse produziert und steuert den Tag-Nacht-Rhythmus mit. Das ist auch ein Müdemacher. Man kann Melatonin in Deutschland zumindest nur sehr niedrig dosiert, aber wenn ihr auf irgendwelchen Internetplattformen euch das aus den USA bestellt, dann kann man das sehr hoch dosiert bestellen und dann Melatoninspiegel erreichen, die sehr supraphysiologisch sind, also deutlich, deutlich höher als unser eigener Organismus das eigentlich schafft, den Spiegel im Blut sozusagen zu erhöhen. Und ich habe das aus Interesse einfach mal so hochdosiert genommen und dann fühlt man sich ganz bleiern und müde. Also so wie wenn ihr irgendwie nachts um 3, dann ist nämlich der höchste Spiegel des Melatonins, wenn ihr da irgendwie wach werdet und mal kurz auf die Toilette müsst und so ganz bleiern irgendwie zur Toilette schlappt, dieses Gefühl, das macht das Melatonin. Und wenn ihr es substituiert, dann habt ihr das eben auch beim Einschlafen und schlaft dann ein bisschen besser ein. Ich persönlich, ich würde aus verschiedenen Gründen die Melatonin-Substitution ganz, ganz vorsichtig nur machen. Vor allen Dingen im mittleren Lebensalter und ganz, ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen wäre ich da super zurückhaltend. Es gibt Leute, die da sehr für plädieren, die nicht sagen, Kinder und Jugendliche sollen Melatonin nehmen, aber die da sehr viel entspannter sind, weil es so aus meiner Sicht nicht so gute Daten gibt, aber es ein paar Studien gibt, die irgendwie nahelegen, dass es Krebsrisiko und sowas irgendwie reduziert. Aber ich denke mir, der liebe Gott, der hat sich schon was überlegt mit der Melatonin-Kurve, die er da also am Abend, wenn es dunkel wird, langsam steigen lässt und dann eben um so zwischen 2 und 4 Uhr diese Kurve ihr Maximum erreicht und dann eben zum Morgen hin wieder abfällt. Und wenn wir jetzt von außen da reinpfuschen und das Melatonin von außen substituieren, dann stören wir eigentlich diesen Rhythmus und dann haben wir den Peak, das Maximum der Kurve schon viel, viel früher. Und das kann man mal machen, wenn man irgendwie Jetlag hat oder wenn man jetzt aus bestimmten Gründen einfach alles rausholen will und für ein paar Tage möglichst gut schlafen und sowas. Aber als Dauermedikation oder Nahrungsergänzung, genau, ist meine persönliche Meinung, jetzt in der Kurzfassung da eher zurückhaltend zu sein. Ich hatte es schon erwähnt, also wenn es dunkel wird, dann beginnt die Melatonin-Synthese, weil das Hormon, das Enzym, das das Melatonin synthetisiert, das wird durch Licht gehemmt. Und wenn dann das Licht wegfällt, also es dunkel wird, dann fällt auch die Hemmung weg und dann beginnt die Melatoninproduktion. Und da gibt es ein paar Faktoren, die da eben eine Rolle spielen. Der wichtigste ist die Lichtstärke. Also je heller, desto stärker die Hemmung. Das zweite wäre die Lichtfarbe, also besonders blaues Licht oder diese Blautöne, die wir eben im Sonnenlicht drin haben, die wir aber auch bei Bildschirmen, am Computer, am Handy haben, die hemmen besonders stark und rotes Licht, Rottöne viel, viel weniger. Dritter Punkt wäre der Ort der Lichtquelle, also Licht von oben sowie Tageslicht. Ja, evolutionär kann man das wieder einordnen oder miterklären, dass eben Licht von oben, da wo die Sonne eben scheint, einen stärkeren Effekt hat als Licht von unten. Wenn ihr jetzt irgendwo am Lagerfeuer sitzt und da halt unter euch am Horizont unten irgendwie die Lichtquelle ist, dann hat es auch weniger einen Einfluss. Und wichtig ist, dass es so ein bisschen ja Alles-oder-Nichts-Prinzip ist. Also wenn ihr jetzt schön brav, im Winter wird es ein bisschen früher, irgendwie um 5, 6 dunkel, im Sommer halt ein bisschen später, aber wenn ihr dann ganz brav überall das Licht runterdimmt, euren Blaulichtfilter auf dem Computer habt und das alles vorbildlich macht und dann geht ihr aber abends um 10 für 5 Minuten ins Badezimmer mit hellen Fliesen und Spiegeln und macht einmal Flutlicht, dann wird diese ganze Vorarbeit, die ihr geleistet habt, gecrashed. Das heißt, euer Organismus, wenn ihr dann ins Bett geht, startet auf eine Art wieder bei Null, um die Melatoninkurve aufzubauen. Und dann, genau, ist das ein Punkt, den ihr einfach im Kopf haben dürft oder auch damit experimentieren, wie ihr also langsam die Kurve aufbaut und dann euch die nicht kaputt macht mit so 3 Minuten im Badezimmer zum Beispiel oder mal schnell nochmal in den Flur gehen und da ganz helles Licht haben oder sowas. Also das wäre auf jeden Fall ein Punkt, mit dem ihr auch experimentieren könnt, mit dem Melatonin als zweiten Müdemacher. Der dritte Player, den wir uns angucken, ist das Cortisol. Das ist der natürliche Wecker. Also Cortisol ist ein Stresshormon und es ist ganz normal, dass wir da am Morgen einen Anstieg haben. Eigentlich alle Hormone, bei Melatonin habe ich es ja letztlich gerade auch erklärt, aber auch alle anderen Hormone, die haben eine zirkadiane Rhythmik. Ja, das ist dynamisch, lebendig, das ist nicht statisch getaktet und das ist auch nicht eine Baseline, die sich da irgendwie so hält, sondern da ist Leben drin. Und beim Cortisol ist es auch so, dass wir morgen einen starken Anstieg haben, in dem Moment, wo ihr wach werdet, wo ihr rausgeht, wo ihr dann die Lichtexposition habt, wo ihr euch bewegt, wo ihr was esst, wo ihr Begegnung habt, ja, wo ihr menschliche Gesichter seht, wo ihr sprecht. Das sind alles äußere Taktgeber, die diese zirkadiane Rhythmik anstoßen und die dann zum Beispiel dem Organismus signalisieren, okay, Cortisolanstieg und das wiederum ist dann rückbezüglich eben für diesen Biorhythmus. Also wir haben äußere Taktgeber und einen innerlich endogen angelegten Rhythmus und das moduliert sich dann gegenseitig. Und wenn jetzt morgens zum Beispiel über Lichtexposition diesen Cortisolanstieg wunderbar hinbekommt, dann fällt das Cortisol im Tagesverlauf immer weiter ab. Und das ist gut, weil am Abend, da wollen wir einen niedrigen Cortisolspiegel. Cortisol macht Blutdruck hoch und Blutzucker hoch und eine Aufmerksamkeitsverbesserung. Es ist halt ein Stresshormon, dass, wenn wir gestresst sind oder am Morgen aufstehen wollen, wir da gewappnet sind für die Sachen, die dann kommen. Aber am Abend, da wollen wir keinen hohen Blutzucker, da wollen wir keinen hohen Blutdruck, sondern da wollen wir einschlafen. Deswegen soll auch die Cortisolkurve wieder nach unten gehen. Und jetzt kann man das mit modulieren, eben indem man zum Beispiel den Krimi am Abend sich spart oder die dappige Talkshow, wo irgendwelche Leute Sachen erzählen, mit denen man nicht einverstanden ist. Oder man keinen intensiven körperliche Aktivität mehr hat, keine E-Mails mehr macht, die einen irgendwie stressen, sondern im Gegenteil eben da Rituale etabliert. Das kann ganz unspektakulär sein und ich würde das auch sehr undogmatisch halten. Also wenn jemand irgendwie gut fährt, wenn er abends noch eine Viertelstunde auf Instagram rumscrollt und ihm das hilft, so ein bisschen stupide runterzufahren, bitte, ja. Wenn das funktioniert, dann macht das. Ich würde es im Grundsatz nicht empfehlen, aber wenn es funktioniert, kann man das machen. Und am besten, wenn man den Blaulichtfilter auf dem Handy noch drin hat. Aber wenn das funktioniert, um eben dieses entspannte Abendritual da zu haben, dann ist das super. Jemand anders, der noch was liest oder meditiert oder wegen mir auch die Spülmaschine einräumt oder sowas, irgendwas, was eben so relativ monoton, liebevoll den Organismus einlädt, runterzufahren, Parasympathikus aktiviert und eben dadurch mit bedingt oder ermöglicht, dass der Cortisolspiegel möglichst runtergeht, der hilft sich dann besser zu schlafen. Und jetzt ist es so, wenn wir Oder ein Punkt, den man da gut noch erklären kann, wenn man jetzt ganz, ganz viel Sport macht. Also wenn ich am Wochenende mal 5 Stunden irgendwo einen Berg hochrenne und richtig baller, dann würde ich ja denken, ah, da schlafe ich total gut, weil ich habe so viel Adenosin aufgebaut im Tagesverlauf, da kann ich ja gar nicht anders als gut zu schlafen. Die Erfahrung, die ich aber mache und die wahrscheinlich andere Leute auch machen, ist, wenn man so super viel Sport macht, dann fällt man ins Bett wie ein Stein. Man schläft super gut ein. Aber wir haben wieder dann manchmal die Problematik, dass der Schlaf fragmentiert ist. Also, dass wir wach werden und irgendwie Wachphasen haben und dann am Ende irgendwie doch gar nicht so gut schlafen, obwohl wir so viel intensive körperliche Aktivität hatten. Und das ist dadurch erklärbar, dass der Körper da Stress hatte. Ja, wenn ich 5 Stunden intensiv körperlich eine ganz lange Strecke laufe oder super lang Fahrrad fahre oder sowas, und das vor allen Dingen vielleicht noch am Nachmittag ist, dann habe ich da die Cortisolspitze, die eigentlich am Morgen ist. Und dann darf ich den Körper erinnern und ihm sagen, hey, pass auf, wir hatten jetzt 4, 5 Stunden Stress, aber jetzt ist es wieder gut. Und dann kann ich irgendein Ritual, irgendeine Atemübung, irgendeine kleine Meditation oder wegen mir 15 Minuten stupides Instagram-Scrollen machen, um eben die Cortisolkurve aktiv runter zu regulieren. Und es wird einen Unterschied in eurer Regenerationskapazität machen und in der Art, wie ihr subjektiv die Schlafqualität erlebt und wie sie objektiv durch die Tracking-Daten abgebildet wird. Das ist einfach nochmal ein Beispiel, so im echten Leben, was wir mit diesem Cortisol, diesem natürlichen Wecker, ja, den wir am Abend runterregulieren wollen, was wir mit dem machen können oder wie wir eben individuell gucken können, was wir aus diesem Wissen, aus diesem Verständnis an schlafhygienischen Tipps individuell ableiten können, um am Ende wirklich besser zu schlafen. Der 4. Punkt, auf den ich mit euch gucken möchte, ist die Körpertemperatur. Das ist ein thermischer Taktgeber und auch die Körpertemperatur, wie alle Hormone haben, auch natürlich ein zirkadianen Rhythmus. Und in der Nacht sinkt die Körperkerntemperatur ab und dieser Temperaturabfall, der signalisiert dem Körper, jetzt ist Schlafenszeit. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel abends noch was esst, dann ist da auch Stoffwechselaktivität und irgendwie andere Gründe, weswegen das für den Schlaf häufig nicht so zuträglich ist. Aber ein Punkt ist eben, dass er die Körperkerntemperatur erhöht. Also wenn ich im Bauch diese Stoffwechselverdauungsaktivität habe, dann macht das Körperkerntemperaturerhöhung, ja, das Action. Und das führt dazu, dass wir eben nicht so gut schlafen, weil der Temperaturabfall nicht so gut gelingt. Jetzt ist die Erfahrung von vielen Leuten, dass wenn man abends noch mal ein bisschen in die Sauna geht oder sich ein Fußbad macht oder so, dass man ganz gut einschläft und durchschläft. Und warum ist das so? Das ist ja erstmal kontraintuitiv. Aber der Witz ist, dass durch die Hautdurchblutung, die da steigt, ja, die Gefäße, die werden weit. Also wenn ich jetzt die Haxen ins Fußbad reinstelle, dann ist das schön muckelig warm und dann werden die Gefäße weit. Und dann versucht der Körper über die Füße, über die Hände kann er das auch sehr gut, aber eben über die Füße auch, diese Wärme abzugeben, weil das Blut aus der Körpermitte in die Extremitäten transportiert wird, dort die Gefäße weit sind und dann vielleicht während des Fußbades, aber vor allen Dingen danach, der Körper eben leichter abkühlen kann. Und das unterstützt dann den Abfall der Körperkerntemperatur und damit das Einschlafen. Anderer Tipp, der naheliegend ist, ist eine kühle Umgebungstemperatur im Schlafzimmer und das ist niedriger, als die meisten Leute denken. Also so 16, 17 Grad ist für die meisten Leute eigentlich der Sweet Spot und wenn ihr am Morgen aufwacht und so ganz, ganz, ganz bisschen fröstelt und die Decke ein bisschen höher ziehen wollt, so über den Hals, über das Kinn, dann ist es wahrscheinlich genau die richtige Temperatur. Das ist natürlich im Sommer manchmal gar nicht so einfach, aber ihr könnt es eben so gut einrichten, wie es geht, indem ihr richtig gut lüftet, indem ihr nachts das Fenster offen habt. Kann man auch erklären oder gibt es auch ein paar Daten zum CO2, dass wir besser schlafen, wenn das eben möglichst niedrig ist und sowas. Genau, und indem ihr schwere Mahlzeiten am Abend zu spät vermeidet, auch die so intensive Aktivitäten. Also ich hatte das jetzt mit dem Cortisol erklärt, dass das nochmal ein Stressor ist. Aber wenn ihr abends um 10 noch einen Dauerlauf macht, dann ist es nicht nur Stress, sondern dann ist das auch wieder Körperkerntemperaturerhöhung. Und wenn ihr die eben lasst oder ein bisschen früher in die Tageshälfte, irgendwie Nachmittag wenigstens zieht, dann hat der Körper genug Zeit, um die Körperkerntemperatur dann am Abend runter zu regulieren. So, und das waren meine Gedanken zum gesunden Schlaf und dem Zusammenspiel von Adenosin, Melatonin, Cortisol und Körperkerntemperatur. Man könnte natürlich noch viel mehr physiologische Mechanismen angucken, aber das sind aus meiner Sicht so die vier relevanten, die, wenn man die versteht, ganz gut individuell ableiten kann, welche schlafhygienischen Tipps oder Empfehlungen man jetzt befolgen kann und welche dann wirklich einen Unterschied machen im eigenen Leben. Und es ist eben wie ein Orchester, also nur wenn alle Systeme harmonisch zusammenspielen, dann entsteht erholsamer Schlaf. Und genau, das ist der Witz, dass wenn ihr es eben versteht, dass ihr dann ganz gezielt Verhaltensweisen anpassen könnt, um diese Prozesse zu unterstützen. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif und schlaft ganz gut. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!